Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Über Ausgrenzungen, Anfeindungen und Ablehnungen schreiben tausende Menschen zurzeit bei Twitter unter dem Hashtag MeToo, Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland. Eine Debatte, die nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft begann.
MeToo auf Englisch steht für Ich und Zwei und das soll an den gleichklingenden Hashtag MeToo mit T-Doppel-O erinnern, der aber übersetzt Ich auch bedeutet. Unter dem Hashtag berichten Frauen über Sexismus und sexuelle Übergriffe.
Bevor wir darüber sprechen, was beide Debatten gemeinsam haben, fasst sie uns Matthias Finger zusammen.
15. Oktober 2017, Los Angeles. Als die Schauspielerin Alyssa Milano zu Bett geht, weiß sie noch nicht, welchen Sturm ihre Twitter-Botschaft auslösen wird. Sie hat gerade Artikel gelesen über die Nötigungsvorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein und twittert:
Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe als Antwort auf diesen Tweet Me Too.
Ich auch und hängt noch einen Screenshot an.
Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder angegriffen wurden, als Status MeToo schreiben, dann verstehen die Leute die Bedeutung des Problems.
Der Hashtag wird viele Millionen Male verwendet. Das Thema sexuelle Übergriffe kann weltweit im Bewusstsein verankert werden. Und es gibt reale Folgen. Größen wie Harvey Weinstein, Kevin Spacey und Dieter Wedel treten ab. Britische Minister und deutsche Journalisten nehmen ihren Hut. Unter dem neuen Hashtag MeToo, also Ich2 hingegen, wird eine eher regionale Debatte geführt. Nach dem Ausscheiden von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft schreiben Menschen mit Migrationshintergrund über rassistische Erfahrungen in deutschen Schulen und Clubs, auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.
Die anderen Mieter im Haus haben eine Petition gegen unsere Familie eingereicht. Die wollten nicht so nah an Ausländern leben.
Mal habe ich eine Dame nach einem Feuerzeug gefragt und dann sagte sie, noch so ein Taliban, ne? Geh weiter.
In einer Parfümerie folgt dir die Security und fragt dann, ob du dir das überhaupt leisten kannst.
Der Journalist Ali Chan hat den neuen Hashtag MeToo geschaffen, für die beiden Herzen in seiner Brust.
Ich fühle mich in Deutschland zu Hause, habe hier Freunde, gehe hier arbeiten. Und gleichzeitig kann ich auch mich zu einer anderen Kultur oder zu einem anderen Land verbunden fühlen. Weil das Land beispielsweise mich geprägt hat, meine Eltern dort geboren sind oder ich die Sprache mag. Die zwei Seiten verschmelzen. Sie stehen nicht im Widerspruch.
Mit der MeToo-Debatte des letzten Jahres haben sich Stars wie Uma Thurman, Björk und Lady Gaga solidarisiert. Jede Frau, also die Hälfte der Menschheit, ist potenzielles Opfer. Betroffene Promis? Bei der neuen MeToo-Debatte halten sie den Mund. Im Netz werden die Rassismuserfahrungen der Minderheit gar in Abrede gestellt.
Man gewinnt den Eindruck, dass Deutschland eine Hölle für Migranten sein muss. Dementsprechend müssen diese Migranten alle total verblödet sein, freiwillig hier zu bleiben.
Schule verkackt? Der Lehrer war bestimmt ein Nazi. Job verloren? Arbeitgeber war ein Nazi. Frau auf der Domplatte rennt zur Polizei? Nazi.
Viele der auf Twitter geschilderten Erlebnisse sind übel. Zum Teil werden sie auch als bittere Anklage gegen alle Deutschen formuliert. Sind wir jetzt alle Rassisten? Und wie viel von dem weißen Mann steckt in uns, der sich in seiner privilegierten Position bedroht sieht, nur weil andere gleiche Rechte fordern?
Fragen, über die wir gleich mit der Kulturwissenschaftlerin Asal Dardan sprechen wollen.
Ja, und da sich die beiden Hashtags akustisch im Radio schwer auseinanderhalten lassen, werden wir jetzt einfach von Me2 sprechen, wenn wir den aktuellen Diskurs um Alltagsrassismus meinen.
Uns interessiert, was die Sexismusdebatte MeToo und Me2 bewirken und bewirkt haben. Darüber haben wir mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Asal Dardan gesprochen. Erst einmal wollten wir von ihr wissen, worum es bei Me2 aus ihrer Sicht geht.
Also ich glaube, dass man vor allem ja, ganz bestimmte Erlebnisse zu lesen kriegt. Also das sind alles Begegnungen des Alltags hauptsächlich. Also was passiert im Büro, in der Schule? Wie nehme ich mich im Alltag wahr in der Mehrheitsgesellschaft? Und der Hinweis darauf, dass das alles keine Einzelfälle sind, sondern in der Gesamtheit, wenn man dann diesen Hashtag durchliest, dass darauf hingewiesen wird, dass das ein strukturelles Problem ist, das eben die gesamte Gesellschaft betrifft und nicht nur einzelne Leute wie eben Özil oder Weinstein im Falle von MeToo, sondern uns alle. Und dass das eben auch politisch und sozial geklärt und angesprochen und diskutiert werden muss.
Man hat ja dann doch eine ganz schöne Bandbreite von Erfahrungen, die da eben von denen berichtet wird. Also da geht es los von der immer wiederholten Frage, woher kommst du eigentlich, bis zu Wüstenbeschimpfungen und teilweise auch tätlichen Angriffen. Es sind Erfahrungsminiaturen. Lassen die sich denn dann miteinander vergleichen bei all ihrer Unterschiedlichkeit?
Es geht gar nicht so sehr um einen Vergleich, würde ich meinen. Ich glaube, es geht einfach nur darum zu sagen, das passiert uns, ja, das passiert uns. Und ich glaube, dass gerade weil das so Miniaturen sind, ich bin mir sicher, dass fast jeder, der mitmacht, auch mit den anderen was anfangen kann. Ja? Also, dass da so ein Wiedererkennungseffekt ist. Es wird ja auch oft gesagt, stell dich nicht so an, das ist jetzt einmal nicht so das Problem. Aber was diese Leute berichten, ist sozusagen, dass ihr ganzes Leben geprägt ist von diesen kleinen Miniaturen. Ja? Man könnte sozusagen, wenn man in der Twitter-Logik bleibt, dann ist das Leben eines Menschen, der von Rassismus betroffen ist, ein ganzer Thread von diesen MeToo-Tweets. Wenn man das immer wieder hört, dann hat das natürlich eine ganz andere Ausgrenzungserfahrung. Und ich glaube, dass man diese Tweets einfach so zusammengefasst betrachten muss. Also es ist tatsächlich wie eine Art Schleuse in etwas, das bisher in der Mehrheitsgesellschaft so gar nicht gehört wurde oder stattfand, dass da jetzt mitgeteilt wird. Weshalb es eigentlich immer wieder so auch den Aufruf gibt, hört doch jetzt einfach erstmal zu. Nehmt es wahr, was die Leute da sagen, bewertet das gar nicht. Also darum möchte ich das auch gar nicht bewerten, inwiefern jetzt das eine mit dem anderen vergleichbar ist. Natürlich gibt es Sachen, die sind justiziabel, auch bei MeToo, also wenn es um Sexismus geht. Und andere Sachen, die sind einfach nur verletzend oder beleidigend oder unsensibel. Sie betreffen trotzdem alle Rassismus.
Nun haben Sie es schon angesprochen, es sind wiederkehrende Phänomene, also wiederkehrende Miniaturen, die diese Menschen also immer wieder eben auch erleben. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, ja, ich habe vielleicht schon mal jemanden auch unwissentlich rassistisch beschimpft, deswegen bin ich noch lange kein Rassist. Ist es dann schlimm, Vorurteile zu haben? Kann man das in einen Topf werfen?
Ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der keine Vorurteile hat oder vorurteilsfrei ist. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass man Vorurteile hat, sondern dass man sich weigert, sich dessen bewusst zu werden, daran zu arbeiten. Also sobald mich jemand darauf anspricht, dass ich eventuell etwas Diskriminierendes gesagt oder getan habe, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, mir darüber Gedanken zu machen und mein Verhalten zu ändern. Es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen Rassisten, die tatsächlich ihr Denken ideologisch verankern, und Rassismus, der auch ohne Intention oder ohne Anbindung an eine Ideologie geschehen kann. Aber die Intention sagt nichts darüber aus, ob etwas rassistisch ist oder nicht.
Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die sagen, bei aller Anerkennung der Diskriminierungserfahrung trägt der MeToo-Diskurs nicht dazu bei, Gräben zu überwinden. Es gibt ein Wir und ein Die. Zum Beispiel die Integrationsbeauftragte des Landes NRW, Serap Güler, wünscht sich für die Zukunft, dass man vielleicht auch mehr Verbindendes betonen sollte.
Das ist sicherlich richtig, aber ich verstehe nicht, warum man solchen Äußerungen von Erfahrungen sofort damit begegnet, zu sagen, aber es gibt ja auch Gutes, das stimmt ja auch. Aber ich glaube nicht, dass in der Äußerung von Diskriminierungserfahrungen ein Graben entsteht, sondern dass der Graben ja eigentlich da schon ist und man ihn nur benennt, ja. Anlässlich von solch einer Diskussion oder solch eines Hashtags die Möglichkeit hat, ihn zu überwinden. Also ich glaube tatsächlich, dass die Sichtbarmachung von Differenz oder auch von Problemen nicht Probleme verstärkt in der Gesellschaft, sondern die Tatsache, dass man da nicht hingucken will.
Aber kann da nicht auch sowas wie Trotz dann entstehen? Zu sagen, ja, ich bin damit eigentlich nicht gemeint, weil ich verhalte mich ja gar nicht diskriminierend.
Klar, also keiner hört das gerne, ne? Also Trotz ist eine ganz nachvollziehbare Reaktion vielleicht. Also ich höre das auch nicht gerne, wenn mir jemand sagt, du hast dich jetzt falsch benommen oder falsch geäußert oder diskriminierend verhalten. Das eine ist, da wird man in seiner Befindlichkeit getroffen oder da fühlt man sich vielleicht so ein bisschen unwohl oder ertappt. Aber das andere speist strukturelle und systematische Probleme. Und darum ist es was anderes, ob man eine Rassismuserfahrung macht oder ob man sich einen Rassismusvorwurf anhören muss. Dem einen ist man ausgesetzt und da kann man nichts dran ändern. Also wenn ich eben ausländisch aussehe oder einen ausländisch klingenden Namen habe, dann ist das so. Ich kann daran nichts ändern. Und wenn mir dann Rassismus begegnet, dann bin ich dem ausgeliefert. Aber dem Rassismusvorwurf, dem kann ich ja etwas entgegensetzen, nämlich dass ich umdenke und lerne und mir darüber Gedanken mache. Rassismus ist ja immer angebunden auch an dieses strukturelle Problem.
In diesem Zusammenhang gibt es ja auch immer wieder Kritik an dem in Anführungszeichen weißen Mann, der vielleicht so als das Sinnbild für das, was schief läuft, auch steht, weil er ist privilegiert und er nimmt vielleicht diese Privilegien nicht wahr. Aber was genau ist denn nun eigentlich dieser weiße Mann?
Ja, Sie haben das schon sehr gut gesagt. Also er ist ein Symbol. Es geht hier nicht um einzelne weiße Männer. Es geht darum, dass der weiße Mann sozusagen derjenige ist, der die Norm repräsentiert, ja, also auf den ist alles ausgerichtet, der ist immer mitgemeint, der hat es einfach am einfachsten und er ist derjenige, der vom System am wenigsten benachteiligt wird. Und viele Leute reiben sich ja immer an dem Wort Privileg, weil sie meinen, dass die Leute, die davon sprechen, behaupten, dass der weiße Mann oder derjenige, der privilegiert ist, ein super Leben hat, ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass man immer sofort das bessere Leben hat, sondern dass man aufgrund bestimmter Merkmale oder bestimmter Eigenschaften keine Diskriminierung erfährt. Der weiße Mann wird nie eine Wohnung nicht kriegen, weil er ein weißer Mann ist, ja, oder von jemandem beschimpft werden, weil er ein weißer Mann ist, ja, also es gibt diese Diskriminierungserfahrungen in seinem Leben nicht, weil er die Norm repräsentiert.
Also tatsächlich geht es ja dann bei diesem Hashtag MeToo, Me2 darum, also strukturellen Rassismus und Alltagserfahrungen mit Rassismus sichtbar zu machen. Glauben Sie aber auch, dass so ein Hashtag oder auch die Reaktionen darauf in der Lage sind, also zu tatsächlichen Umwälzungen und Diskussionen zu führen, die also vielleicht auch eine Entmachtung mit sich bringen? Bei dem Hashtag MeToo, also dem Sexismus-Hashtag, ist das ja teilweise durchaus passiert. Glauben Sie also, dass auch dieser neue Hashtag jetzt einen ähnlichen Effekt haben könnte?
Ich würde sagen, dass bei MeToo auch schon viele der Entmachtungen, wie Sie das jetzt genannt haben, rein kosmetischer Natur waren. Also nur weil der ein oder andere Schauspieler abgesetzt wird, bedeutet das nicht, dass jetzt Schauspielerinnen nicht trotzdem irgendwie eine Hand aufs Knie kriegen bei einem Bewerbungsgespräch. Also ich glaube, dass MeToo bisher nicht so viele strukturelle Veränderungen nach sich gezogen hat. Und bei Me2 bin ich noch viel kritischer, weil ich das Gefühl habe, dass für Sexismus vielleicht doch noch ein bisschen mehr Bewusstsein in der Gesellschaft herrscht als für Rassismus. Jedenfalls bin ich erstaunt, jetzt im Nachhinein dieses Tweets, die Reaktionen zu lesen. Also was da alles als nicht rassistisch dargestellt wird. Da liegt noch viel gesellschaftliche Arbeit vor uns. Also der Sexismus ist ja auch so eine Sache, das ist eine ganz andere Gruppe von Betroffenen. Das sind ja auch Frauen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Da liegt die Macht ja auch schon mal anders. Ein Viertel unserer Gesellschaft hat einen Migrationshintergrund, wie man so sagt. Und viele haben einfach keine Lust mehr darauf. Ne? Aber ob da jetzt wirklich Konsequenzen gezogen werden, das glaube ich nicht.
Vielleicht bietet ja die Debatte auch Grund oder gibt einen Anstoß dazu, dass man halt den Blick insgesamt weitet, ja, dass man eben sagt, Ausgrenzungserfahrung, das ist ja etwas, was viele Menschen machen müssen, ja, und vielleicht liegt ja auch da das Verbindende.
Das Absurde ist ja, dass der weiße Mann, von dem wir gesprochen haben, dass der ja nur einer von vielen ist. Ne? Also wir sind eine vielstimmige Gesellschaft, die aber gar nicht so vielstimmig wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass das jetzt so langsam geschieht und dass diese ganzen Diskussionen ja auch, also so weh sie tun, ja auch in eine positive Richtung weisen. Also jetzt werden Leute gehört und also Vielstimmigkeit hört sich eben nicht an wie ein Kirchenchor. Ja? Das ist nicht harmonisch aufeinander abgestimmt. Also da knallt es auch und es ist auch ganz gut. Ja? Es ist aber wichtig zu sehen, dass das nicht das Problem ist. Das Problem ist, Pluralismus und diese Vielstimmigkeit unterdrücken zu wollen und so zu tun, als müsste Harmonie herrschen, damit wir so eine Art von zivilgesellschaftlicher Solidarität haben. Ich glaube, man kann auch solidarisch sein oder gemeinsam ein gutes Leben mit anderen Menschen führen, obwohl sie anders sind oder man die Differenz wahrnimmt.